Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Wir schreiben das Jahr 1969. Auf dem letzten Testflug vor der Mondlandung umfliegt die Crew von Apollo 10 gerade die Rückseite des Mondes. Plötzlich hören die Astronauten über den Bordfunk dieses mysteriöse Geräusch.
That it needs to keep its sound out of space, doesn't it? You hear that whistling sound?
Die Astronauten rätseln. Ist das vielleicht außerirdische Musik? Die NASA jedenfalls wird das Protokoll des Bordfunkes für Jahrzehnte unter Verschluss halten. Was hörten die Astronauten von Apollo 10? Welche Geräusche machen schwarze Löcher und Sterne? Und damit herzlich willkommen zu einer astronomischen Folge. Ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und zusammen mit der Journalistin und All-Enthusiastin Jana Ruster tauchen wir ein in die Klänge des Weltalls. Jana, mal angenommen, wir beide säßen jetzt gemütlich auf einer Bank im Weltall und würden diesen Podcast aufnehmen. Wie würde sich das anhören?
Ja, wir würden uns erstmal gar nicht verstehen. Und das liegt einfach daran, dass im Weltraum ein nahezu perfektes Vakuum herrscht. Und ich sage nahezu perfekt, weil es im interstellaren Raum tatsächlich Teilchen gibt. Zwar extrem wenige Teilchen, manchmal nur ein einziges Atom pro Kubikzentimeter. Damit ist das Weltall also nicht völlig leer. Es gibt überall Spuren von Gasen, Staub und Strahlung. Aber trotzdem fehlt das nötige Medium im Weltall, durch das sich Schallwellen ausbreiten könnten, wie wir es von der Erde kennen, wo sich der Schall ja durch die Luft bewegt.
Das heißt, weil die Schallwellen sich nicht ausbreiten können, herrscht im Weltall Stille. Raketen, Explosionen und schrecklich gesungene Lieder würden wir also gar nicht verstehen. Und die Sounds in Filmen wie Star Wars oder Interstellar sind demnach Humbug.
Ja, genau. Das ist physikalisch gesehen Unsinn, aber dramaturgisch natürlich genial. Und die Macher von Interstellar zum Beispiel haben sehr bewusst Klaviermusik genutzt, die das Gefühl von Leere, Zeitdehnung und Raumverzerrung vermitteln soll. Und so ganz still ist das Weltall auch gar nicht.
Ich bin ganz Ohr.
Ja, obwohl wir im All keine Schallwellen im klassischen Sinne hören können, gibt es dort eine Fülle von Phänomenen, die Forscher mit speziellen Methoden in Klang umwandeln können. Zum Beispiel mit der Technik der Sonifikation.
Sonifikation, also die Umwandlung von Daten in Klang. Ich kenne Sonifikation aus einem anderen Bereich und zwar zur Verdeutlichung von Klimawandeldaten. So wurden etwa Fichten, die unter Dürrestress leiden, zum Klingen gebracht.
Musik. Ja, und genau wie bei den Fichten wurden auch im Weltall Daten hörbar. Forscher nehmen für die Vertonung von astronomischen Objekten bestimmte Messwerte, zum Beispiel die Temperatur, Strahlung oder Bewegung, und sie übersetzen sie dann in akustische Parameter wie Tonhöhe, Lautstärke oder Rhythmus.
Die Forscher können also das Unhörbare hörbar machen.
Genau, es ist im Grunde eine Art, Daten zu hören, statt sie nur zu sehen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die umgewandelten Daten keine echten Geräusche aus dem Weltall sind, sondern wirklich nur eine Interpretation auf Basis physikalischer Parameter.
Wie genau wird denn daraus nun eine Melodie?
Das ist eigentlich ganz einfach. Am Anfang stehen die Daten von Weltraumteleskopen, die über Jahre hinweg ferne Sonnen beobachten und ihre visuellen Veränderungen aufzeichnen. Und diese Daten, die dann in Form von Lichtwellen vorliegen, werden in Zahlen umgewandelt und sind dann die Grundlage für die Klangerzeugung. Die Zahlen repräsentieren zum Beispiel die Helligkeit eines Sterns zu verschiedenen Zeitpunkten.
Hast du ein Beispiel, wie das Weltall dann klingen könnte?
Natürlich, wenn man zum Beispiel die Daten eines Pulsars, also einem schnell rotierenden Neutronenstern, in Klang umwandelt, dann können wir die Unregelmäßigkeit in seinem Pulsieren vielleicht viel schneller wahrnehmen, als wenn wir eine Grafik seiner Aktivität betrachten würden.
Lass uns mal reinhören, wie PSRB0329+94 ein Zungenbrecher klingt, also kurzum ein uralter Neutronenstern. Er ist über 5,5 Millionen Jahre alt. Neutronensterne sind ja mit dem bloßen Auge nicht sichtbar, Doppelsterne und Sternhaufen aber schon. Und ein Blick in den Sternenhimmel, romantischer geht es nicht. Angenommen, Jana, ich möchte einem Angebeteten beeindrucken und ihm sein eigenes Sternengeräusch schenken. Geht das? Würden alle Sterne gleich klingen oder ist es dann nur sein Stern?
Ja, Sterne klingen nach einer Vertonung schon anders. Das ist sehr individuell. Ein spannendes Projekt ist die Vertonung des Hertzsprung-Russell-Diagramms von der Astrophysikerin Daniela Huppenkoten und ihren Forschungskollegen. Das Team hat dafür Daten des Kepler-Weltraumteleskops verwendet, das über Jahre hinweg die Helligkeitsschwankungen von tausenden Sternen beobachtet hat. Und diese Daten haben sie dann in Töne umgewandelt. Und jeder Stern bekommt damit sozusagen seine eigene Stimme.
Wie klingen diese Sternenstimmen?
Jeder Sterntyp hat seinen eigenen charakteristischen Klang. Je heller ein Stern leuchtet, desto höher könnte der Ton sein. Und je dunkler er wird, desto tiefer klingt es. Und ein Binärsystem zum Beispiel, wo zwei Sterne umeinander kreisen, erzeugt einen pulsierenden Rhythmus. Das kommt dann daher, dass sich die Lichtmenge regelmäßig verringert, wenn ein Stern den anderen verdeckt. Ja, und besonders faszinierend finde ich, wie sich Protuberanzen, also im Grunde Explosionen auf der Sonne oder anderen Sternen, anhören. Das erinnert nämlich so ein bisschen an das Prasseln eines Lagerfeuers.
Jetzt auch noch Sterne, die wie ein prasselndes Lagerfeuer klingen. Wer hätte gedacht, dass das eine so romantische Folge wird? Aber kommen wir zur nüchternen Wissenschaft. Ist das alles nur Klangspielerei?
Nein, es hilft tatsächlich auch der Forschung, das Universum weiter zu ergründen. Mit der Sonifikation hat man nämlich eine zusätzliche Dimension in der Datenanalyse und man kann die besonderen Stärken unseres Gehörs nutzen, um vielleicht sogar neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die Sonifikation ergänzt also visuelle Analyse-Tools und eröffnet so ganz neue Möglichkeiten, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Denk zum Beispiel mal an die Suche nach Exoplaneten. Wenn wir die Helligkeitsschwankungen eines Sterns als Tonhöhenänderung darstellen, kann ein geübtes Ohr möglicherweise Muster erkennen, die auf einen umkreisenden Planeten hindeuten. Oder ein anderes Beispiel war die Entdeckung von Gravitationswellen.
An der Stelle einmal kurz Gravitationswellen erklärt. Gravitationswellen sind Verzerrungen der Raumzeit. Sie entstehen, wenn Massen beschleunigt werden, zum Beispiel sich umkreisende schwarze Löcher. Ein bisschen kann man sich das wie eine Delle auf einer Matratze vorstellen, die entsteht, wenn man eine schwere Kugel darauf legt.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel war die Entdeckung von Gravitationswellen im September 2015. Zwei schwarze Löcher sind da in Milliarden Lichtjahren Entfernung kollidiert und die dabei entstandenen Gravitationswellen wurden von den LIGO-Detektoren auf der Erde aufgefangen. Und als die Wissenschaftler diese Daten dann in Klang umwandelten, entstand ein ganz charakteristischer Chirp, wie so ein kurzer ansteigender Vogelruf. Und dieser unscheinbare Ton war der akustische Beweis für ein kosmisches Ereignis von unvorstellbarer Größenordnung, das auch noch Einsteins Vorhersage über Gravitationswellen bestätigte. Lass uns da mal kurz reinhören.
Ich fasse an der Stelle zusammen, das Weltall ist eigentlich still, weil sich Schallwellen nicht ausbreiten können. Aber Forscher können mittels der Umwandlung von Daten eine Art Weltraumklang erzeugen. Nun eine Frage, die mir schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Können wir dann überhaupt mit Außerirdischen reden bzw. sie hören? Und wie müsste eine akustische Nachricht an sie formuliert sein?
Ja, da muss ich dich leider enttäuschen. Wir können vermutlich nicht mit ihnen plaudern. Selbst wenn uns Außerirdische eine Nachricht schicken würden, könnten wir sie vermutlich gar nicht erkennen. Denn hochentwickelte Zivilisationen könnten ihre Botschaften so gut komprimieren, dass sie für uns nur wie zufälliges Hintergrundrauschen klingen. Und ohne den passenden Schlüssel dazu würde sich das für uns wie ein Knistern im All anhören.
Ein außerirdisches Knistern sozusagen. Können wir also überhaupt nicht mit Aliens kommunizieren?
Ja, das heißt nicht, dass wir niemals mit ihnen kommunizieren könnten. Wenn es sie gibt und wenn sie wirklich Kontakt haben wollen, dann könnten sie ihre Nachricht extra so gestalten, dass wir sie bemerken. So wie wir das zum Beispiel vor 50 Jahren mit der Arecibo-Botschaft getan haben. Das war ja eine kurze Funkbotschaft voller einfacher Bilder und Symbole, die zeigen sollte, wer wir sind. Von Menschen über unsere DNA bis hin zu unserem Platz im Sonnensystem. Aber bis jetzt herrscht noch Funkstille.
Was würden Außerirdische denn von der Erde als erstes hören?
Ja, sie würden vor allem unsere unabsichtlichen Radiosignale, Fernsehsendungen und Radarsignale hören, die wir seit rund 100 Jahren ins All schicken. Allerdings werden diese Signale immer schwächer, je weiter sie sich ausbreiten. Und wenn sie bei einem bewohnten Exoplaneten in Lichtjahren Entfernung ankämen, würden die Aliens, wenn sie denn hochentwickelte Radioteleskope oder so besitzen, vermutlich nichts als Rauschen oder Piepsen hören, das so ein bisschen an R2-D2 erinnert.
Wir haben nun schon in diesem Podcast sehr viel aus dem Weltall gehört und das Weltall übrigens auch von uns. So flogen schon per Raumsonden einige Musiktitel gen Universum, zum Beispiel Mozarts Arie der Königin der Nacht. Aber Jana, jetzt zum Schluss möchte ich natürlich wissen, was ist eigentlich dein Lieblingssound aus dem Universum?
Eins meiner Lieblingsbeispiele ist der Schmetterlingsnebel. Das ist ein planetarischer Nebel, dessen Gas- und Staubwolken wie ausgebreitete Schmetterlingsflügel aussehen. Und in der sehr künstlerisch angehauchten Sonifikation hört man die Nebelflügel als mystisches Gemisch aus Streichern und synthetischen Klängen, während einzelne Sterne wie ganz zarte Harfentöne klingen.
Klingt wirklich wunderbar. Und ganz zum Schluss wollt ihr nun sicher wissen, was die Astronauten von Apollo 10 damals hörten. Nach dieser Folge ist klar, singende Aliens oder Sternenrauschen waren es nicht. Es stellte sich später heraus, es waren vermutlich Interferenzen, also Überlagerungserscheinungen der Funkwellen. Und damit reisen wir nicht sternhagelvoll, aber sternberauscht zurück zu irdischen Klängen. Zu Weckerklingen, Lachen, Regenprasseln. Und nächste Woche zu einer neuen Folge Schneller Schlau. Wer es nicht abwarten kann und noch mehr über Astronomie und das ganze Universum der Wissenschaft lesen will, PM und Schneller Schlau gibt es übrigens auch am Kiosk zu kaufen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.